Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Follow the Rechtsstaat, unserem Podcast der Zeitschrift Ping Privacy Germany. Wir sprechen auch heute wieder über aktuelle Fragen des Rechts, des Rechtsstaats und unserer Verfassung und haben dabei natürlich unsere Lieblingsthemen Datenschutz und Informationsfreiheit besonders liebevoll im Blick. Mein Name ist Stefan Brink, ich leite ein Digitalisierungsinstitut in Berlin, bin Datenschützer und am anderen Ende der Leitung sitzt Professor Nico Herting, Rechtsanwalt und Herausgeber der PING. Hallo Nico, grüß dich.
Ja, hallo Stefan, Tag.
Servus. Wir haben vorhin schon im Vorgespräch festgestellt, es besteht keinerlei Gefahr, dass uns die Themen ausgehen würden. Im Gegenteil, wir könnten wahrscheinlich inzwischen auf einen täglichen Podcast umstellen. Wir wollen aber nicht schon zu Beginn der Aufnahme hier der werten Kundschaft drohen, sondern wir bleiben natürlich beim wöchentlichen Rhythmus, schauen kurz und präzise und schmerzvoll auf zwei Themen in Querbeet und haben dann zwei sehr schöne Fälle aus dem Bereich des Europäischen Gerichtshofs. Zunächst mal fällt unser erstes Schlaglicht auf das, was sich an angewandtem Datenschutz den Bürgerinnen und Bürgern anbietet, in dem Fall durch Apple. Apple ist ja jedenfalls vom Image her der große Datenverarbeiter, der immer auch die Rechte und Interessen seiner Nutzerinnen und Nutzer im Blick hat und der bietet inzwischen, Stichwort iCloud, eine sehr effektive Ende-zu-Ende-Verschlüsselung an, die also insbesondere nicht nur gegen Apple selbst verschlüsselt, sondern auch allen anderen, zum Beispiel auch staatlichen Stellen, den Zugriff auf solche Informationen, auf Kommunikationsdaten, auf Inhaltsdaten wirklich nicht nur erschwert, sondern im Zweifelsfall ausschließen soll. Dagegen wandte sich nicht nur kürzlich der englische Nachrichtendienst, weswegen Apple in UK gesetzlich verpflichtet werden sollte, die Verschlüsselung aufzubrechen, sondern jetzt meckert auch FBI. Apple hat, wie ich fand, im United Kingdom sehr plausibel reagiert. Die haben gesagt, okay, wenn unser Service, der sich in den Apple-Geräten unter dem Stichwort erweiterter Datenschutz findet, Advanced Data Protection, wenn wir das nicht mehr hinkriegen in unserem iCloud-Angebot, dann machen wir das dicht. Dann bieten wir das gar nicht mehr an. Dann kann auch sozusagen von der Seite nichts kaputt gehen. Jetzt kommt das FBI und fordert ebenfalls, dass dieser Verschlüsselungsschutz geschwächt werden soll, dass sozusagen, stimmt technisch glaube ich nicht ganz, eine Hintertür eingebaut werden soll und setzt auch Apple entsprechend unter Druck, sodass sich hier wieder ganz klar die Frage stellt, womit haben wir es eigentlich zu tun? Bei der Verschlüsselung ist das Indiz für kriminelles Vorhaben oder ist das schlicht und ergreifend ein Bürgerrecht, dass man sagt, nö, diese Information möchte ich mit hoher Sicherheit für mich, allenfalls noch für meinen Kommunikationspartner öffnen. Auf der anderen Seite habe ich auch als ehemaliger Staatsbediensteter natürlich ein gewisses Verständnis dafür, dass Sicherheitsbehörden auch Zugriffsbefugnisse haben sollen. Und insbesondere, wenn dann die entsprechenden Schwellenwerte eingehalten sind, also wenn eine gerichtliche Anordnung vorliegt, ist es auch gar nicht so unplausibel, dass auch in elektronische Kommunikation reingeschaut wird. Klar ist, glaube ich, aus meiner Sicht in dem Kontext nur, die Bürgerinnen und Bürger dürfen natürlich verschlüsseln. Und ihnen dieses Recht zu nehmen, wäre schon wirklich hart. Auch deswegen, weil das ein allgemeiner Punkt der Datensicherheit ist. Weil ja nicht nur der Staat ausgesperrt wird durch eine effektive Verschlüsselung, sondern auch Dritte, Hacker und andere Freunde, die sich für unsere Daten interessieren. Und klar scheint mir auch zu sein, dass Dienstleister Dienste anbieten dürfen, auf die sie selbst dann nicht zugreifen können, so wie Apple das auch macht. Also insofern, ja, eine Grundkonstellation, die wir sehr häufig kennen, zwischen der Freiheit, seine Meinung, seine Position, seine Daten für sich behalten zu dürfen und auf der anderen Seite ein Sicherheitsinteresse, dass der Staat ausnahmsweise unter Einhaltung verfassungsmäßiger Hürden auf solche Kommunikation auch zugreifen kann. Nico, was meinst du? Sollte Apple aufgeben?
Nein, natürlich nicht. Das kann man natürlich nicht sich wünschen. Es wird mal spannend, wie sich das jetzt in der neuen Regierungskonstellation so gestaltet. Also eigentlich wird der Staat ja mächtig zurückgestutzt derzeit. Auch die Sicherheitsbehörden, ich glaube, die Entlassungswellen machen auch vor dem FBI nicht Halt, oder gerade auch vor dem FBI und CIA nicht Halt, wie es in den USA zu beobachten gibt. Und dazu passt es natürlich jetzt nicht so ganz, dann sich neue Befugnisse dort zu reklamieren. Passt ja auch nicht so ganz zu dem zu dem libertären Flügel der Republikaner und zu dem libertären Denken, das im Silicon Valley verbreitet ist und was wahrscheinlich auch so ein bisschen einer der Gründe ist, warum die das erklären, dass sie jetzt auf einmal die Silicon Valley-Bosse mit der neuen amerikanischen Regierung versuchen, gut zu stehen. Die Libertären, die nach unseren Vorstellungen eigentlich stramm rechts sind, die waren ja immer Bündnispartner, wenn es darum ging, also den Staat doch fernzuhalten davon den Bürger allzu gläsern zu machen. Und waren deswegen auch immer Bündnispartner, wenn es um so Themen wie Verschlüsselung ging. Und wie sich das jetzt in der neuen, unter den sich rasant ändernden Verhältnissen in den USA entwickelt, bleibt mal abzuwarten. Und dann bleibt halt auch mal abzuwarten, ob dann tatsächlich noch unter der neuen Führung tatsächlich das so betrieben wird beim FBI, wie das ja bisher auch immer so war, dass man natürlich versucht hat, Kraft seiner Aufgaben als Sicherheitsbehörden sich da durchzusetzen und sich diese Hintertüren bauen zu lassen.
Ein Lichtblick, Nico, du hast es schon angedeutet, ein Lichtblick ist in diesem Falle Elon Musk, der sich schon positioniert hat und gesagt hat, nee, Verschlüsselung findet er toll.
Das werden viele unserer Hörerinnen und Hörer verwundern, dass man das Wort Lichtblick in einem Satz noch, in einem Atemzug mit Elon Musk noch verwenden kann.
Ja. So weit sind wir gekommen, dass wir jetzt schon für solche spärlich leuchtenden Leuchttürme schon Sympathie empfinden. Jedenfalls in diesem Punkt, ich glaube auch, das haben wir kennengelernt in den letzten Wochen schon und werden wir auch in Zukunft sehen, dass sich da auch Positionen auch innerhalb der US-amerikanischen Regierung wieder relativ schnell ändern können. Das Thema ist natürlich auch eins für uns. Also auch die mutmaßlich von der CDU geführte Bundesregierung wird sich mit solchen Themen auseinandersetzen müssen. Und wir hatten die Debatte ja auch schon, nicht nur in UK, sondern auch schon in Deutschland, bei der Frage, lässt der Staat eigentlich Verschlüsselung zu? Und da sind die konservativen Positionen eben zum Teil deutlich anders als das, was wir uns als freiheitsliebende Datenschützer manchmal wünschen. Also, to be continued. Zweiter kurzer Blick im Rahmen von Querbeet. Der Europäische Datenschutzausschuss war mal wieder fleißig, unfassbar fleißig, 46 Seiten, eine Guideline produziert, die erste Guideline im Jahr 2025. Im Mitte Januar haben sie die rausgegeben zum Thema Pseudonymisierung.
Kurzer Einschub, Stefan. Pseudonymisierung war ja auch das Thema in der letzten Folge, nämlich im Zusammenhang mit dem Generalanwalt. Schöne Grüße von Martin Schirmbacher und schöne Grüße an Martin Schirmbacher auch an dieser Stelle. Er ist ein großer Freund der Relativität der IP-Adressen. Aber das nur als kleiner Exkurs, bevor wir dann wieder zurückkommen zu deinem Lieblingsthema, der Pseudonymisierung und zu dem.
Genau, ich durfte gerade gestern, es ist erschienen in der FAZ, nochmal darüber schreiben, warum ich das mit dem relativen Personenbezug für sehr problematisch halte. Letztlich können dann die Aufsichtsbehörden einpacken, aber das ist ein Thema, da kümmern wir uns ein anderes Mal vielleicht intensiver drum, wenn der Europäische Gerichtshof tatsächlich dazu entschieden hat, in dem Fall des Europäischen Datenschutzbeauftragten gegen SRB, haben wir letztes Mal ausführlich besprochen. Diesmal geht es um diese Leitlinien des Europäischen Datenschutzausschusses. Pseudonymisierung könnte man meinen, ist eigentlich eine ganz einfache Kiste, ist in Artikel 4 Nummer 5 der Datenschutzgrundverordnung legal definiert. Worum geht's? Man blockiert einfach die Zuordnung von Daten zu einer Person, indem man zusätzliche Informationen dazwischen packt, also technisch gesprochen Identifikatoren, wie zum Beispiel den Namen oder irgendeine Personenkennziffer, durch ein Pseudonym ersetzt und es dadurch nicht mehr ganz einfach macht, die Daten einer Person zuzuordnen. Das ist schon alles. Einfaches Konzept, auch eine sinnvolle technische organisatorische Maßnahme im Sinne der Datenschutzgrundverordnung, steigert die Datensicherheit ungemein, ist gerade sinnvoll, zum Beispiel wenn man Dienstleister einsetzt bei Auftragsdatenverarbeitungsverhältnissen im Bereich der Berufsgeheimnisse, etwa auch im Gesundheitsbereich, sehr häufig eingesetzt. Die einfachste Form, ich nehme nur die Initialen der Person, des Namens der Person, ist natürlich jetzt kein besonders starkes Pseudonym, aber andere Möglichkeit, ich ersetze einen Namen durch eine Nummer. schreibe das alles schön auf eine Liste. Das sind diese zusätzlichen Informationen, die ich dann habe, um selbst noch die Zuordnung vornehmen zu können. Alle anderen, alle Dritten, die diese zusätzliche Information, nämlich die Liste, nicht haben, in der die Pseudonyme aufgelistet sind, können dann mit den Daten nicht mehr so viel anfangen. Einfaches Konzept. Der Etzer hat sich, wie gesagt, auf 46 Seiten sehr umfangreich, aber wie ich fürchte, wenig hilfreich beschäftigt. Der Europäische Datenschutzausschuss, also die Gesamtheit, die Vereinigung der europäischen Datenschutzaufsichtsbehörden, erfindet neue Elemente des Rechts, wo ich sage, gefällt mir nicht, schwierig. Ihr sollt eigentlich die Datenschutzgrundverordnung auslegen und nicht erweitern. Sie haben was erfunden, und zwar den Pseudonymisierungsbereich, auf Englisch die Domain. Die Frage beantworten soll, wer soll durch die Pseudonymisierung der personenbezogenen Daten eigentlich ausgeschlossen werden von der Zuordnungsfähigkeit der Daten, also sozusagen die Zielgruppe der Pseudonymisierung. Wen schließe ich aus? Kann man als Hilfsargument oder Hilfskriterium vielleicht irgendwie noch einführen, aber es ist jedenfalls, und das müssen wir immer auch in dem Kontext betonen, es ist kein gesetzliches Tatbestandsmerkmal, mit dem der Etzer da arbeitet, und leider schießt er dann auch in der Guideline immer mal wieder übers Ziel hinaus, zum Beispiel indem er, ich zitiere, sagt, selbst wenn alle vom Verantwortlichen aufbewahrten zusätzlichen Informationen gelöscht worden sind, werden die pseudonymisierten Daten nur dann anonym, wenn die Voraussetzungen für die Anonymität erfüllt sind. Kann ich dann nur sagen, ist ja komisch. Die Voraussetzungen für die Anonymität, welche wären das denn gleich? In der Grundverordnung stehen sie nicht drin. Aber der Etzer hat auch da ein Papier angekündigt und wird da alle Fragen beseitigen. Was mich dann insbesondere an der Guideline ärgert, ist, dass dann auf 28 Seiten technische Maßnahmen der Pseudonymisierung erläutert, / erklärt werden, die für jemanden, der nicht technischer Fach ist, kein ausgebildeter Kryptologe, eigentlich nicht wirklich nachvollziehbar sind. Und dann stellt sich mir wieder die Frage, ja, wer soll denn mit dieser Guideline was anfangen? 46 Seiten und davon die Hälfte technisches Kauderwelsch. Boah, das hat mir jetzt persönlich nicht so arg viel weitergeholfen.
Ja, das ist ja, wir haben es ja in der letzten Folge auch schon gehabt, wie gesagt. Das ist ja eins der missglückten, aus meiner Sicht missglückten Themenfelder, die Pseudonymisierung in der DSGVO, weil bei Lichte betrachtet es für den Datenverarbeiter eigentlich gar keinen Anreiz gibt zu pseudonymisieren, weil die Daten sind vorher, unterliegen sie der DSGVO, und nach der Pseudonymisierung unterliegen sie immer noch der DSGVO. Also warum sich eigentlich die Mühe geben? Da war man halbherzig und ängstlich, dass ich nicht die Pseudonymisierung als trojanisches Pferd, wurde sie bezeichnet, also dass man fürchtete, dass wenn man jetzt die Pseudonymisierung, wenn man Regelungen einführen würde, dass nach der Pseudonymisierung die Daten jetzt nicht mehr ganz so streng dem Datenschutzrecht unterliegen wie vorher, dass man damit das Datenschutzrecht aushöhlen würde, aber dabei hat man halt nicht bedacht, und das sind alles Dinge, die vor 10 Jahren, als DSGVO entstanden ist, auf dem Tisch lagen und diskutiert wurden, man hat halt nicht daran gedacht und alle Einwände vom Tisch gewischt, dass man damit eben eine Situation geschaffen hat, der DSGVO, in der es überhaupt gar keine Anreize gibt, dann auch tatsächlich zu pseudonymisieren. Beim Durchblättern von diesen langen, langen, langen Hinweisen bin ich, also gibt es eine aus meiner Sicht kuriose Stelle oder auch eine Stelle, die mal wieder das Denken auch, was dahinter steckt, ein bisschen offenbart. Die Nummer 79, wo es dann heißt, also gibt es ja den Artikel 11, der dann die Situation betrifft, dass ich von jemandem, von einem Unternehmen, das pseudonymisiert hat, wissen will, was für Daten es über mich hat. Und jetzt, wenn das so verschlüsselt ist, dann kann das Unternehmen ja nicht so ganz leicht dann auch wiederum hinter das Pseudonym blicken. Und dann lautet die Regelung im Artikel 11, dass das Unternehmen dann sagen kann, also dafür müsste ich jetzt wieder depseudonymisieren und überhaupt erst wieder also Klardaten schaffen, und das brauche ich nicht. Das ist sinngemäß der Artikel 11. Und dann dann heißt es dann in diesen Guidelines, heißt es dann, also das sei ein Problem, und um jetzt auch wirklich dann auch dem Betroffenen gerecht zu werden und dessen Rechten gerecht zu werden, sollte doch dem Betroffenen dann wiederum gesagt werden, wie er denn auch an die Informationen gelangen kann hinter dem Pseudonym. Also im Prinzip das Pseudonym dann auch wiederum zu entpseudonymisieren. So ein Quatsch, ja. Also das zeigt, dass diese Denke, die da vor 10 Jahren dazu geführt hat, dass man keine vernünftigen Regelungen gemacht hat zu den Rechtsfolgen der Pseudonymisierung, dass diese Denke auch heute noch in den Köpfen drin ist.
Und es scheint mir so, dass jedenfalls die Verfasser dieser Guideline nicht so richtig nah an der Praxis dran sind. Man geht dort mehrfach im Text zum Beispiel davon aus, dass der Verantwortliche Originaldaten pseudonymisieren würde. Das kann sein, dass er das mal macht, aber normalerweise wird er Kopien der Daten pseudonymisieren, etwa bevor er sie dem Dienstleister gibt. Nämlich, sonst setzt er sich ja einem enormen Risiko aus, dass der Dienstleister die Daten nicht so verarbeitet, wie er das möchte, und dann ist er sie los. Und dann könnte er am Ende tatsächlich nur noch mit Hilfe seiner zusätzlichen Informationen das Pseudonym wieder auflösen. Das ist riskant, das wird er nicht machen. Davon geht die Leitlinie aber gar nicht aus, sondern die glauben wirklich, Originaldaten würden pseudonymisiert. Das kann, wie gesagt, der Fall sein, ist aber keineswegs notwendig und auch in vielen Fällen wahrscheinlich nicht das Mittel der Wahl.
Stefan, wir wollen heute noch besprechen eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs, die nicht mehr ganz frisch ist, die aber nach meiner Beobachtung von den Datenschützern gar nicht so richtig wahrgenommen worden ist, wie sie hätte wohl wahrgenommen werden müssen. Sie stammt bereits aus dem Oktober 2024 und ist ergangen aufgrund einer Vorlage des Amtsgerichts München. Wenn man recherchiert, wer hat denn dazu schon mal was geschrieben, Urteilsanmerkungen und Ähnliches, haben es eigentlich nur die Gesellschaftsrechtler. Und ich habe es jetzt nicht intensiv nachverfolgt, aber bei den Datenschutzrechtlern habe ich eigentlich wenig Resonanz festgestellt. Das ist überraschend, weil es geht um ein ganz altes Konfliktthema zwischen Gesellschaftsrecht und Datenschutzrecht. Da gibt es Rechtsprechung, die geht, glaube ich, bis ins letzte Jahrhundert zurück. Und das sind die Gesellschaften, Publikumsgesellschaften, die so funktionieren, also Fonds und Ähnliches, die so funktionieren, dass man, wenn man dort einen Fondsanteil erwirbt, etwa an einem Immobilienprojekt, dass man dort nicht unmittelbar Gesellschafter der Gesellschaft wird, sondern dass man einem Treuhänder wiederum damit beauftragt, dann dort Gesellschafter zu werden und dann den Anteil dann zu verwalten. Also der Treuhänder ist dann der Gesellschafter, und das hat den Vorteil, dass man dann eben nicht im Handelsregister auftaucht namentlich, und hat dann auch weiter den Vorteil, dass, also auch für die Gesellschaft, dass eigentlich keiner der Gesellschafter weiß, wer der ansonsten noch Gesellschafter ist. Das führt vor allen Dingen bei notleidenden Fonds, Bauträgerbereich, hat es da viele Fälle gegeben, führt dann immer wieder dazu, dass wenn dort Gelder veruntreut werden im Extremfall oder auch einfach nur, dass die Gesellschaft in Schieflage gerät, die Anleger natürlich ein Interesse haben, nämlich herauszufinden, wer denn eigentlich die anderen Anleger sind, um sich da zusammenzutun und aktiv zu werden. Und da gab es schon immer frühzeitig den Einwand Datenschutz. Ja, also der Treuhänder, der ja weiß, wer die anderen Anleger sind, der hat dann gesagt, also ich weiß zwar, wer die anderen Anleger sind, aber ich sag's euch nicht, weil Datenschutz. Darüber haben sich die deutschen Gerichte, Zivilgerichte immer hinweggesetzt, bis zum Bundesgerichtshof. Auch noch bis in die jüngere Zeit hinein ist die letzte Entscheidung, die es dort gibt, des Bundesgerichtshofs, stammt aus dem Jahre 2019, wo der BGH dann auch nochmal unter der Geltung der DSGVO bekräftigt hat, dass er an seiner Auffassung festhält, dass das datenschutzkonform ist, das herauszugeben. Einerseits und andererseits ein unveräußerliches Kernrecht des Gesellschafters doch sei, zu erfahren, wer denn die anderen Gesellschafter sei. Also das wird unmittelbar abgeleitet aus den gesellschaftsrechtlichen Ansprüchen. Und wenn was Gegenteiliges im Gesellschaftsvertrag steht, ist das unwirksam.
Vielleicht sollten wir an der Stelle nochmal vielleicht die Interessenlage klar machen, warum da überhaupt jemand was wissen möchte, welche praktischen Nutzen es haben kann, die anderen Beteiligten zu kennen. Das eine ist natürlich das Thema Datenschutzrecht, das aber sozusagen relativ weit vor sich hergetragen wird. In der Sache gibt es da verschiedene Ängste. Einmal die Angst, wenn ich als Treuhänder die anderen Beteiligten offenlegen muss, dann könnte es zum Beispiel sein, dass die direkt angesprochen werden von anderen, die zum Beispiel, was weiß ich, eigene Investmentfonds verkaufen wollen oder Unruhe stiften innerhalb der Gruppe der Beteiligten, indem sie sagen, uiuiui, das sieht ja alles ganz furchtbar aus, und geht den Bach runter, verkauf mir mal lieber schnell deinen Anteil, bevor du noch größeren Schaden erleidest. Und umgekehrt, das ist der Punkt, den der BGH auch 2019 stark gemacht hat, natürlich umgekehrt das Argument, naja, die Gesellschafter müssen ja untereinander kommunizieren können. Die müssen ja zum Beispiel auch, wenn sie den Eindruck haben, die Gesellschaft wird schlecht geführt oder da werden Fehler gemacht, müssen sich doch zusammentun können und zum Beispiel eine außerordentliche Versammlung einberufen können, in der sie dann entsprechende Gegenmaßnahmen ergreifen. Und deswegen, und dann sind wir wieder bei dir, Nico, sagte der BGH damals 2019, das sei unverzichtbarer Kernbereich der Gesellschafterrechte, die anderen Gesellschafter Namen und Anschrift der Mitgesellschafter zu erfahren.
Schon an dieser Stelle der Hinweis, wir haben dieselben Themen und dieselben Diskussionen im Vereinsrecht. Und auch bei den politischen Parteien. Da gibt es exakt dasselbe Thema auch. Die Frage, kann man als Vereinsmitglied, kann man an den Vereinsvorstand herantreten und ihm sagen, ich möchte jetzt gerne mal wissen, wer hier alles Mitglied ist, damit ich mit denen in Kontakt treten kann und etwa eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen kann. Da wird auch typischerweise Datenschutz dann eingewandt. Und bislang war die deutsche Rechtsprechung des BGH und die Gerichte geht immer da in die Richtung, dass man, dass das Datenschutzrecht diesen Ansprüchen nicht entgegensteht, sondern dass das Ansprüche sind, die sich aus dem, also unmittelbar dann doch nicht jetzt aus dem Gesellschaftsrecht im engeren Sinne, sondern aus dem Vereinsrecht ergeben.
Bis auf eine äußerste Grenze sozusagen, wo dann auch der BGH sagte, das ginge zu weit, und zwar dann, wenn Rechtsmissbrauch vorliegt. Wenn also eine unzulässige Rechtsausübung angestrebt ist mit dieser Transparenzoffensive, aber da haben wir wieder das alte Spiel, wer Rechtsmissbrauch behauptet oder dem anderen unterstellt, der wird es belegen müssen. Das heißt, diese Ausnahme ist nicht besonders stark. Letztlich kam man dann nach deutscher Rechtslage nicht drumherum, diese Namen aufzudecken. Und das war jetzt das Thema, mit dem sich der EuGH befassen musste auf Vorlage des Amtsgerichts München und mit der sich ausführlich beschäftigt hat.
Ja, und da geht es also Einwilligung gibt es natürlich nicht der anderen Gesellschafter, aber dann geht es durch alle erdenklichen Buchstaben des Artikel 6 durch, nämlich insbesondere durch B und durch F. Und dann am Ende auch durch C. Und dann findet sich der schöne Satz, Stefan, ich finde ihn jetzt gerade nicht, weil ich ihn mir leider nicht markiert habe. Es steht der schöne Satz drin, der wie das alte BDSG ist, dass man eine Einwilligung braucht oder eine andere Rechtfertigung.
Ja, das ist Rand Nummer 37, wo der EuGH wieder seinen Standardfehler macht, wo er sagt, genau. Mangels Einwilligung, also wenn eine Einwilligung nicht gegeben ist, brauche ich halt die Grundlagen Buchstabe B bis F. Und die seien dann aber eng auszulegen, da sie dazu führen könnten, dass eine Verarbeitung personenbezogener Daten trotz fehlender Einwilligung der betroffenen Person rechtmäßig ist. Das ist das Meta-Urteil aus dem Juli 23, wo der EuGH diese Auffassung wirklich massiv vertreten hat. Und die verstehe ich nach wie vor nicht, ehrlich gesagt. Der Artikel 6 nennt von A bis F verschiedene Rechtfertigungsgründe, und dass jetzt die Einwilligung irgendwie vorrangig sei oder eine systematische Stellung hätte, weswegen B und F irgendwie ausnahmsweise nur zur Anwendung kämen und deswegen eng auszulegen wären, das halte ich nach wie vor für einen systematischen Fehler, der Folgen hat. Nämlich, er buchstabiert jetzt dann ja durch B, F und C und kommt immer dazu, eng, das müssen wir alles zurückschrauben sozusagen. Verstehe ich ehrlich gesagt nicht, halte ich auch für rechtssystematisch nicht überzeugend.
Ja, das ist ja genau das, was wir gedacht haben, als die DSGVO neu war, was jetzt anders ist, als jedenfalls nach der Lesart, die man immer im alten Recht gehabt hat. Im alten Recht hat man immer gesagt, also was braucht man für die Datenverarbeitung? Eine Einwilligung und zur Not tut es auch eine gesetzliche Rechtfertigung. So haben wir es nach altem Recht gesehen. Als die DSGVO frisch war, haben wir gesagt, also jetzt ist es anders. Jetzt sind das 6 eigenständig und also in keinerlei Rangverhältnis stehende Alternativen in A bis F. Und ja, und jetzt kommt der BGH, kommt der EuGH. Ist ja immer deutlicher geworden, jetzt diese in Richtung nach und nach. Und hier steht es dann also in besonderer Schönheit drin, da die Einwilligung quasi doch der Königsweg ist, müsste man B und F als Ausnahmen von der Einwilligungsbedürftigkeit eng auslegen. Was wir schon kennen beim B, das ist dann, dass man dort also nur auf die essentiellen Hauptpflichten sich stützen kann und nicht mehr auf alle vertraglichen Pflichten. Und beim F haben wir das ja hier auch schon verschiedentlich besprochen, dass das auch eine ganz klare Tendenz ist, dass der EuGH immer restriktiver wird bei der Rechtfertigung einer Datenverarbeitung durch berechtigte Interessen.
Und er löst sich damit, der EuGH, muss man so deutlich sagen, vom Gesetzeswortlaut, also Artikel 6 Absatz 1 ist klar, und ordnet die verschiedenen Rechtfertigungsgründe gleichmäßig und gleichrangig an. Dort heißt es nämlich im 6.1, wenn mindestens eine der nachstehenden Bedingungen erfüllt ist und dass die wirklich gleichrangig sind und auch austauschbar, das kann man an verschiedenen Stellen der Grundverordnung ablesen, zum Beispiel im 17.1b, wo ausdrücklich heißt, wenn die Einwilligung widerrufen wird, dann tut's auch eine anderweitige Rechtsgrundlage und dass das irgendwie nur eingeschränkt oder ausnahmsweise möglich sei, steht da nicht drin. Genauso wie die Einschränkung des EuGH, sich jetzt wirklich auf den Hauptgegenstand des Vertrags zu kaprizieren. Also die Datenverarbeitung müsste objektiv unerlässlich sein, um den Hauptgegenstand des Vertrags erfüllen zu können. Da frage ich, vertragsrechtlich gesehen, wieso eigentlich nur der Hauptgegenstand? Die Parteien vereinbaren alles Mögliche, auch Nebenpflichten, auch vielleicht weniger vorrangige, aber doch durchaus wichtige und vereinbarte, also wirksame Pflichten. Warum sollen die nicht mit in Betracht gezogen werden dürfen? Wieso maßt sich das Gericht an, am Ende auch zu sagen, Hauptgegenstand ist A und nicht B? Da rufen wir uns wieder ins Gedächtnis die SNCF-Entscheidung des EuGH, wo er genau auf diesem Trip rummarschiert ist und gesagt hat, nö, dass du da irgendwie höflich sein willst oder dass du deine Kunden in besonders freundlicher Weise ansprechen willst, das ist nur so ein Nebending. Ja, darum kümmern wir uns schon mal gar nicht. Das ist eine Einschränkung, die der Vertragsfreiheit der Parteien offensichtlich zuwiderläuft.
Und da ist natürlich auch ein, ja, ich würde fast sagen, ein Logikfehler drin. Oder anders gesagt, der EuGH hat auch nicht so richtig verstanden, wie es die deutschen Gerichte eigentlich sehen. Weil wonach bemisst sich das eigentlich, was jetzt die essentiellen Pflichten sind? Es muss sich ja wohl auch bemessen nach einer auslegenden Würdigung des Vertrages. Und das macht ja genau der BGH in seiner ständigen Rechtsprechung, in der er nämlich sagt, also das gehört zu den unverzichtbaren Kernrechten des Gesellschafters, dass er die Information bekommt, wer die anderen Gesellschafter sind. Und wie man also angesichts dieser Rechtsprechung dann jetzt sagen kann, das zählt aber nicht dazu, das ist unlogisch.
Ja, der EuGH versucht das aufzufangen, indem er sagt, naja, die Treuhandverhältnisse, die es gibt bei diesen Publikumsfondsgesellschaften, die sind ja gerade darauf angelegt und es ist ja wesentliches Merkmal, dass die Gesellschafter anonym bleiben, auch im Verhältnis untereinander anonym bleiben. Und so versucht er dann zu argumentieren, dass die Weitergabe der Daten gerade nicht erforderlich sei, nach 6.1b zur Vertragserfüllung. Letztlich würde ich sagen, hat er einen problematischen Obersatz, den er dann vom Hintergrund der konkreten Fallgestaltung in seinem Sinne auflöst.
Nun wissen wir ja, also nochmal der Zivilrechtler in mir, nun wissen wir ja, dass sich, wenn es darum geht, was sind denn jetzt eigentlich die Vertragspflichten und was sind auch wesentliche, was sind Hauptpflichten, dann richtet sich das ja nach einer Auslegung des Vertrages. Und bei der Auslegung des Vertrages sind wir ja immer auch, also neben dem, was im Vertrag tatsächlich steht, also was haben die Parteien ausdrücklich vereinbart, läuft ja auch immer noch dann das dispositive Recht nebenher. Oder überhaupt nicht nur das dispositive Recht, oder das, gerade auch das zwingende Recht nebenher. Das heißt, also den Vertragsinhalt bestimmen wir ja jetzt, anders als im Angelsächsischen, nicht einfach nach dem, was wörtlich im Vertrag steht, sondern wir nehmen ja immer auch, wir schöpfen ja auch immer dann wiederum aus den gesetzlichen Bestimmungen. Und das, was der EuGH jetzt hier im Prinzip macht, ist also völlig zu abstrahieren von dem, also vom Zivilrecht. Das kommt dann gar nicht mehr vor, sondern es wird dann also von, also nach ausschließlich datenschutzrechtlichen Maßstäben wird dann entschieden, was denn eigentlich jetzt die essentiellen Pflichten des Vertrages sind. Und das wird dann natürlich ganz irre, weil völlig überraschend dann auf einmal der Buchstabe C ins Spiel gebracht wird.
Ja, der Buchstabe gar nicht, C. Gar nicht Teil der Vorlage war.
Der Buchstabe C, also das ist rechtliche Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, kann die Datenverarbeitung legitimieren. Also insbesondere aus den nachfolgenden Absätzen 2 folgende Artikel 6 ergibt sich das damit eigentlich, das ist eigentlich der, also da hat man eigentlich die Datenverarbeitung durch den Staat, durch Behörden im Blick, bei den Buchstaben C. Aber hier geht es ja gar nicht um Datenverarbeitung durch Behörden, sondern hier geht es um Datenverarbeitung durch einen Treuhänder, also reines Zivilrecht. Und da heißt es auf einmal dann, na ja, also wenn es vielleicht jetzt nicht im Gesetz steht, aber doch sich aus der Rechtsprechung ergibt, dass es eine solche Verpflichtung gibt, also dann könne es vielleicht doch sein, dass die Datenverarbeitung legitimiert ist. Also dann schließt man auf einmal aus einer Vertragsauslegung, die es ja letztlich ist, des BGH, also aus dem Zivilrecht, leitet man auf einmal eine rechtliche Verpflichtung ab, die man als Vertragsverpflichtung in Buchstabe B nicht gelten lassen will. Das ist irre.
Ja, das ist erstaunlich. Der EuGH legt hier den Artikel 6 Absatz 3 aus, wo drin steht, dass sich im Rahmen von 6.1c bei den rechtlichen Pflichten sich diese Pflichten aus dem Recht der Mitgliedstaaten ergeben können. Und dann schlägt er eben den Bogen hin zur Rechtsprechung, versucht das dann noch irgendwie einzugrenzen, indem er sagt, naja, diese Rechtsprechung muss klar und präzise sein. Und muss die Anwendung muss für die Rechtsunterworfenen vorhersehbar sein, schränkt dann wieder ein im Sinne der besonderen Vorrangbedeutung der Einwilligung, indem er sagt, die Verarbeitung muss sich allerdings in die Grenzen des absolut Notwendigen halten und überlässt dann schließlich dem vorliegenden Gericht die Entscheidung, ja, wie ist denn das jetzt einzuordnen mit der Rechtsprechung des BGH, hat aber doch deutliche Tendenzen, indem er sagt, naja, statt die Daten jetzt rauszugeben durch den Treuhänder, kommt ja als milderes Mittel in Betracht, dass man sich an den Treuhänder wendet und der wiederum fragt die Beteiligten, ob sie damit einverstanden sind, bestimmte Informationen über sich rauszugeben oder er leitet ihnen bestimmte Anliegen des Klägers weiter, also setzt sozusagen seine Vermittlungstätigkeit als Treuhänder ein. Da, ja, zuckt man zusammen, wenn man sich das anschaut, dass der EuGH auch Buchstabe F, das berechtigte Interesse, nicht gelten lassen will. In dem Kontext liegt dann relativ nahe, liegt im Duktus der Gesamtentscheidung. Er bezieht sich auf den Erwägungsgrund 47, wo er sagt, naja, bei der Abwägung der Interessen müssen wir natürlich die vernünftigen Erwartungen des Betroffenen mit einbeziehen. Klar kann die Kontaktaufnahme zwischen Gesellschaft dann ein berechtigtes Interesse darstellen. Allerdings sei es dann doch tatsächlich so, dass statt der Weitergabe der Daten der anderen Gesellschafter die Vermittlung durch den Treuhänder in Betracht käme als milderes Mittel. Und auch da sagt dann der EuGH, dann wägt mal schön ab, liebes nationales Gericht, und führt dir vor Augen, dass hier letztlich eine Anonymität angestrebt war in dieser Rechtsbeziehung. Also ja, der EuGH jongliert mit allen Möglichkeiten, lässt formal gesehen letztlich dem vorliegenden Gericht noch einigen Spielraum, sagt aber ganz klar, wo es hin will, das Gericht, der Europäische Gerichtshof. Er will letztlich nicht, dass die Daten der anderen Gesellschafter weitergegeben werden und stellt sich damit gegen die klare Vorentscheidung des Bundesgerichtshofs aus dem Jahr 2019.
Aber dann eben auch nicht so ganz, wie du ja gesagt hast, also das arme Amtsgericht München, ja, das Amtsgericht München ist jetzt aufgegeben, zu prüfen, also dann, im Ergebnis sagt der EuGH, also das geht mit dem Buchstaben C, also ganz strenge Voraussetzungen, aber im Prinzip geht es, also ist nicht ausgeschlossen, dass es schon geht mit dem Buchstaben C, sofern diese Rechtsprechung, da muss jetzt das Amtsgericht Mitte die Rechtsprechung des BGH daraufhin überprüfen, ob sie klar und präzise ist, ob ihre Anwendung für die Rechtsunterworfenen vorhersehbar ist und ein im öffentlichen Interesse liegendes Ziel verfolgt, zu dem sie in einem angemessenen Verhältnis steht. Also gratuliere dem Amtsgericht München, dass ja damit, da muss man mal kurz aus Sicht des Amtsgerichts sehen, das hat eine Frage gestellt und kriegt irgendwie einfach eine Frage zurückgestellt. Ja.
Naja, aber das ist doch ein Freudenfest für den Amtsrichter, dass er jetzt endlich mal dem BGH sagen kann, im Auftrag des Europäischen Gerichtshofs,
genau.
Lieber BGH, also eure Rechtsprechung war echt nicht vorhersehbar, das ist komplett überraschend und weder klar noch präzise.
Und was wird jetzt, und was wird dann passieren? Das wird dann at the end of the day wieder beim BGH landen und jede Wette, die Gesellschaftsrechte, das beim Gesellschaftsrechtssenat, und die werden Tod und Teufel tun, jetzt ihre Rechtsprechung zu ändern, weil der EuGH da sowas Kompliziertes, also im Ergebnis Kompliziertes entschieden hat. Und die werden natürlich auch davon überzeugt sein, dass ihre Rechtsprechung erstens klar und präzise ist. Wie oft haben wir das denn alle schon gesagt? Zweitens, dass das für die Rechtsunterworfenen vorhersehbar ist. Ja, selbstverständlich ist es vorhersehbar, was wir sagen. Und dass das ein im öffentlichen Interesse liegendes Ziel verfolgt, wenn das irgendwie, Sie irgendwie sagen, das sind die unveräußerlichen Gesellschafterrechte, natürlich ist das ein im öffentlichen Interesse liegendes Ziel. Und dass das ein angemessenes Verhältnis steht, das werden Sie dann auch bejahen. Und nochmal zum EuGH wird das niemand tragen können, diesen Fall. Ich wüsste nicht, was da nochmal für eine Vorlagefrage auftauchen kann. Und dann kann es irgendwann mal im Jahre X passieren, dass, also das ist aber dann in Jahren gesprochen, dass vielleicht noch einmal ein Amtsrichter auf die Idee kommt, in anderem Kontext da nochmal nachzuhaken. Also es ist verrückt.
Wir brauchen mutige Richter und wir brauchen vor allen Dingen vernünftige Richter auf allen Ebenen. Lieber Nico, wir haben noch ein paar Minuten, lass uns doch noch einen kurzen Blick werfen auf ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs, jetzt ganz frisch vom 13. Februar 2025, das letztlich auch dunkel bleibt, aber interessant ist und Erinnerungen weckt an eine Entscheidung, die wir uns auch mehrfach hier im Podcast angeschaut haben, nämlich die Entscheidung zu Deutsche Wohnen, dem Berliner Bußgeldfall, der wirklich große Wellen geschlagen hat. Jetzt hat der Europäische Gerichtshof nochmal nachgelegt und sich mit dem Thema des Unternehmensbegriffs in Artikel 83 auseinandergesetzt. Worum ging es? Es ging um ein dänisches Möbelhaus, nein, nicht IKEA, das ein Bußgeld kassiert hat. Das Möbelhaus selbst hat einen ganz ordentlichen Umsatz von 240 Millionen im Jahr, gehört allerdings einem Konzern an, der einen wesentlich größeren Umsatz hat, 880 Millionen. Wenn ich das so erzähle, wird schon klar, worauf es hinausführt. Es geht nämlich um die Bemessung des Bußgelds. Und da der Umsatz, der Jahresumsatz des Verantwortlichen, der einen Datenschutzverstoß begangen hat, nach Artikel 83 Absatz 4 bis 6 ja eine Rolle spielt, war auch klar, worum es hier in dem Verfahren ging. Das war ein Strafverfahren, das ist eine Besonderheit im dänischen Recht. Da gibt es keine Ordnungswidrigkeiten oder Bußgeldverfahren, sondern dann werden Datenschutzverstöße im Rahmen eines Strafverfahrens ausverhandelt, also mit Staatsanwaltschaft und allem drum und dran. Und da gab es in der zweiten Instanz dann die Vorlage an den Europäischen Gerichtshof mit der Maßgabe, ja, woraus berechnen wir denn jetzt das Bußgeld gegen das Möbelhaus? Aus dem eigenen Umsatz oder aus dem Konzernumsatz? Und dazu hat der EuGH, wie gesagt, in der Deutsche Wohnenentscheidung ja schon grundsätzlich gesagt, nee, also die Fragen des Unternehmensbegriffs spielen im 83 4 bis 6 eine Rolle. Da wird in im Erwägungsgrund 150 auf den Unternehmensbegriff des AIOV Bezug genommen, also letztlich kartellrechtlich gedacht. Und dafür gilt er, aber nicht bei der Frage des 83 Absatz 1. Und jetzt sagt der EuGH was Interessantes. Er sagt, der Begriff des Unternehmens, der nach Erwägungsgrund 150 kartellrechtlich breit zu verstehen ist, ist auch zu berücksichtigen, um die tatsächliche oder materielle Leistungsfähigkeit des Adressaten der Geldbuße zu beurteilen und so zu überprüfen, ob die Geldbuße sowohl wirksam verhältnismäßig als auch abschreckend ist. Das heißt, er zieht jetzt den Unternehmensbegriff, den breiten, weiten Unternehmensbegriff in den Absatz 1 hinein. Und das kann man jetzt unterschiedlich verstehen. Da kann man entweder sagen, naja, Das ist ja auch nichts anderes. Abschreckend ist die Geldbuße ja nur, wenn sie sozusagen das Unternehmen auch trifft. Also dann muss das nach Absatz 4 bis 6 eben der Konzern sein, die höhere Geldbuße. Könnte aber auch annehmen, dass jetzt hier nochmal nachgedoktert wird sozusagen und diese klare Trennung. Nee, Erwägungsgrund 150 bezieht sich nur auf die Bußgeldhöhe, nicht auf den Verstoß selbst, dass hier nochmal sozusagen Hand angelegt wird. Bleibt aus meiner Sicht ein bisschen dunkel, nicht ganz klar. Auch da, glaube ich, wird man sehen müssen, wie sich das weiterentwickelt und ob der EuGH da eventuell nochmal nachlegt.
Ja, das ist natürlich auch nicht so ganz widerspruchsfrei, weil wenn es eine kleine Tochter ist, dann die Höhe des Bußgeldes abhängig zu machen vom Konzernumsatz, das trägt ja schon die Unverhältnismäßigkeit eigentlich in sich, ja, weil das ist also und deswegen kann man es dann letztlich auch schon wieder so verstehen, als ob zwar einerseits dran festgehalten ist und der Wortlaut spricht dafür und sicherlich war das auch so beabsichtigt, dass das Bußgeld nach dem Konzernumsatz bemessen wird, aber dann verlässt einen die eigene Courage dann auch wieder, weil eigentlich kann es auch wieder nicht sein, nicht? Dass also dann, da kann man ja sofort Konstellationen basteln, wo dann das Bußgeld höher ist als der Jahresumsatz des Tochterunternehmens, wo der Datenschutzverstoß passiert ist. So dass da wird letztlich so ein bisschen die Luft rausgenommen daraus, dass der Konzernumsatz ist, nicht? Also den muss man zwar einmal ermitteln, aber letztlich bei der Verhältnismäßigkeit muss man dann doch wieder, woran will man die Verhältnismäßigkeit eigentlich festmachen, wenn ich an der finanziellen, wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Tochterunternehmens, das dann tatsächlich den Datenschutzverstoß begangen hat.
Ja. Hier war der Fall noch komplexer, hängt mit den dänischen Besonderheiten zusammen. Das war ja ein Strafverfahren, das in Dänemark lief. Und da hatte das erstinstanzliche Strafgericht gesagt, nee, das Bußgeld können wir nur gegen das Möbelhaus selbst verhängen. Es ist ja nur das Möbelhaus angeklagt und nicht der Konzern. Und daraus haben sie dann gefolgert, dann müsste es sozusagen das kleine Bußgeld geben und nicht das große. Das sieht der Europäische Gerichtshof anders. Viel hilft viel und dann darf es auch gerne mal etwas mehr sein.
Jo, Stefan, dann sind wir, glaube ich, am Ende unserer heutigen Fahnenstange angelangt. Nicht? Und ja, Hörerinnen und Hörer, die uns bisher noch gefolgt sind, freuen wir uns ganz besonders. Und sagen einfach Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Das war Follow the Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.